Nö, ich habe auch den Namen gesagt. Ich sage immer die Namen von den Leuten. Hört mir über diese 5 Folgen überhaupt irgendjemand zu,
Ich
dem, was
höre
ich
zu.
sage? Hallo,
Also
ist da wer?
Die Leute draußen, das ist ja wichtig.
Ja. Scheinbar. Oder vermutlich. Oder hoffentlich. Oder wahrscheinlich jetzt irgendwann auch nicht mehr, weil die auch keinen Bock mehr haben.
Es ist so eine Sättigung jetzt da. Ja, es ist jetzt auch spannend, wie finden wir jetzt rein in diese ganze Geschichte?
Wer
Sind wir
macht denn
schon
das
drin?
Intro?
Hallo zusammen und willkommen zu unserer vorerst letzten Podcast-Runde vom DGS-Kongress 2020. Cut. Mir fehlt gerade der Rest.
Im Kasten.
Hallo,
Haben wir aber schon mal, wir haben aber schon was. Nee, hallo zusammen erstmal. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist der, tatsächlich, heute ist der Kongress ist heute zu Ende gegangen und man mag es irgendwie kaum glauben. Also zwischendurch dachte ich auch schon, was kommt denn dann morgen? Was mache ich denn da jetzt morgen mit meiner Zeit? So dieses 10 Uhr, dann hat man noch diese 1,5 Stunden freien Slot, wo man vielleicht rein theoretisch noch arbeiten könnte oder man liest noch irgendwas oder vielleicht frühstückt man einfach auch nur. Das ist jetzt erstmal alles wieder nicht da. Ich glaube, ich falle gerade so ein bisschen in ein Loch. Wie geht's euch?
Also ich fand, es gab ja auch so eine Art Soft-Closing. Also klar gab es jetzt nochmal einen Paukenschlag mit der Abschlussveranstaltung, aber irgendwie war es auch so, dass jetzt waren ja auch heute weniger Veranstaltungen, heute Vormittag, wenn ich das recht sehe. Es gab kein Plenum mehr. Man konnte das jetzt auch so ein bisschen auslaufen lassen. Und also man hat sich ja schon immer noch Sachen angeschaut die letzten Tage, aber die erste Woche war schon so die härtere, sage ich jetzt mal.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon jetzt so Montag, Dienstag, das war ja auch schon, wenn ich das jetzt so rückblickend nochmal sehe, war die Woche schon auch noch stark. So, ich merke jetzt auch irgendwie dieses, ich bin so, heute habe ich jetzt gedacht, ich muss mal jetzt wieder arbeiten anfangen und irgendwie weiß ich gar nicht mehr. Ich bin das ja total entwöhnt, ne? Wenn man jetzt, man hat sich so einhabitualisiert, wenn ich jetzt nicht irgendwo Kacheln sehe nächste Woche, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll.
Ich war übers Wochenende nach Polen. Das ist, glaube ich, ganz gut, um rauszukommen. Vielleicht ist das eine Empfehlung. Fahrt raus, erlebt die echte Welt. Vielleicht gibt es Aha-Momente.
Oder Risikogebiete.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, wahrscheinlich muss man das jetzt machen, solange es noch geht. Also vielleicht nur eine Randnotiz, aber ich habe heute gelesen, dass ja offensichtlich jetzt hier anstehen könnte, dass in Berlin Alkoholverbot ist. Also ähnlich wie in München auch. Also wann auch immer das jetzt dann irgendwie installiert wird. Aber das stelle ich mir in Berlin recht lustig vor. Ohne Alkohol. Ich meine, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, sich hier zu
Es gibt auch
unterhalten.
noch andere
Es gibt
Drogen.
halt Städte.
Du bist in Amsterdam, ne?
Ja,
Und
richtig.
deine Augen sind weit geöffnet.
Ich habe gerade eine allergische Reaktion. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, worauf.
Das ist
Worauf. Cut,
das ist wahrscheinlich auch
Themenwechsel.
eher so ein Post-Kongress-Trauma wahrscheinlich oder sowas. Nein, aber was vielleicht nochmal so ein Punkt, der mir heute nochmal so ein bisschen bewusst geworden ist, oder vielleicht auch in den letzten 2, 3 Tagen, also vielleicht sogar nach dem Wochenende richtig, als die zweite Woche begonnen hat, was ich doch enorm fand ist, und ich glaube, das hast du mit Habitualisierung schon ganz gut getroffen, Paul, dass so eine ganz starke Selbstbindung an die Teilnahme an Veranstaltungen und so weiter mir zumindest irgendwie eingesetzt hat. Also dadurch, dass man sich, ich meine, natürlich haben wir uns irgendwie abgesprochen, wir haben mal gefragt, wo geht ihr hin? Und manchmal saßen wir auch gemeinsam mit irgendwelchen Sessions drin. Aber größtenteils ist das ja schon irgendwie auch eine recht individualisierte Veranstaltung gewesen. Und dass ich dir dann, wahrscheinlich ist es schon fast so eine Art Selbstzwang geworden zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin. Ich setze mich da jetzt heute hin, 3 Stunden. Ich höre mir das an. Auch auf die Gefahr hin, dass die Aufnahmefähigkeit halt irgendwann reduzierter wird im Laufe der Zeit, aber trotzdem irgendeine Form von Präsenz zu haben. Das fand ich beeindruckend.
Es hatte ein bisschen was, als ob man einen Tagungsbericht schreiben soll, muss. Und deswegen muss man auch brav sich den Input, ne, holen, um dann auch, weiß ich, versiert darüber sprechen und reflektieren zu können. Ja, das war eine spannende Erfahrung.
Gleichzeitig sind wir jetzt natürlich auch, also ich würde jetzt mal Paul sogar fast dazu nehmen, nicht im engeren Sinne, aber sind wir auch irgendwie nah an der Organisation dran und fühlen uns jetzt da auch noch ein bisschen verbundener. Das ist ja so ein bisschen, wenn die beste Freundin der beste Freund eine Party schmeißt, dann ist man auch, da darf man auch nicht zu früh gehen, weil dann, ja, ist ja auch ein Zeichen von Solidarität, dass man da irgendwie da dabei ist.
Helfen wir jetzt beim Aufräumen?
Genau, wir sind gerade beim Aufräumen. Genau das ist es so. Der Kater, die Pizza-Bestellrunde und das Bier danach.
Ein verwaister Zoom-Raum, der irgendwo noch geschlossen werden muss.
Jetzt stehen ja noch so alte, vergammelte Kaffeetassen mit irgendwelchen Resten von vor 10 Tagen oder so.
Man kann die Zoom-Hintergründe wieder in den Keller räumen, bis man sie in 2 Jahren wieder rausholt und entstaubt. Die ganzen Pappaufsteller, die Leute angestrengt hinter sich zurechtgeschnitten haben und eingeblendet haben.
Ich finde aber das Thema Aufräumen tatsächlich gar nicht so schlecht. Also es gab, am Wochenende habe ich das bei mir festgestellt, dass doch innerhalb von 5 Tagen so eine Wohnung ganz schön verwahrlosen kann. Und habe dann am Wochenende mal versucht, die Zeit irgendwie zu nutzen, um wieder das klar Schiff zu machen. Aber wenn ich jetzt meinen Schreibtisch jetzt irgendwie ansehe, dann gibt es auch akuten Bedarf. Also auch wenn man jetzt keine Räume mehr aufräumen muss, irgendwo auf irgendeiner Konferenz, ich glaube, der eigene, da ist dringend nötig.
Aber ich meine, es gibt ja auch noch das... Entschuldigung, Paul. Es gibt ja auch noch das digitale Kongress aufräumen. Also neben den Witzen, die wir gerade gemacht haben, die ganzen E-Mails, die liegen geblieben sind von irgendwelchen Studierenden, die nicht wissen, dass gerade DGS-Kongress ist und einem dann irgendwie fragen, ob man ihre Hausarbeit betreuen kann oder irgendwelche Anfragen von Kollegen oder Leuten oder Sachen vom Kongress, die man noch nachbearbeiten muss. Dass man sagt, oh, da habe ich auf dem Vortrag, wenn man es nicht gleich gemacht hat, was Interessantes gehört, mit der Person sollte ich nochmal in Kontakt treten und ähnliches. Also die kleinen Nacharbeiten müssen ja doch auch gemacht werden.
Wobei ich finde, bei mir ist dieses, was Ajit gesagt hat, dieses Zuhause, ne? Also das Ding ist, ich bin ja auch, ich glaube, ich habe in jedem Raum sozusagen irgendwas mir angeguckt, also in jedem Raum meiner Wohnung, weil ich irgendwie mal in der Küche saß, mal saß ich am Schreibtisch, dann saß ich irgendwo im Kinderzimmer, dann saß ich im Schlafzimmer und das Blöde ist, überall liegen hier kleine Zettel rum, auf denen irgendwas draufsteht. Ich finde manchmal teilweise die Maus...
Kommentare, die aus deinem Rechner gefallen sind?
Verschiedenstes. Nein, so Dinge, die man mitgeschrieben hat. Und ich habe einfach, es ist ein, also das ist eigentlich blöd, ne? Also das, wo man sozusagen jetzt in den Zug steigen und wegfahren könnte, ist einfach noch hier. Das ganze bescheuerte Chaos, so. Das ist ein bisschen anstrengend. Hier muss man jetzt irgendwie so auf jeden Fall das ganze Wochenende aufräumen und alles wieder zusammentragen.
Aber ich habe mir gerade gedacht, auch nochmal zu dem, was René gesagt hatte, dass jetzt wäre wahrscheinlich wirklich eine gute Gelegenheit, in aller Öffentlichkeit zu sagen, Entschuldigung für die nicht beantworteten E-Mails, es wird in den nächsten Tagen folgen. Aber es gab gute Gründe, die hier nachzuhören sind.
Das ist, finde ich, ganz schön so. Nach Corona war das jetzt die neue Ausrede. Ich habe DGS und bin jetzt erstmal 2 Wochen in Quarantäne und danach können wir wieder reden. Das passte.
Ja, ich hatte auch Kontakt mit einer Kollegin, mit der wir was organisieren und ich war dann irgendwann, das war in der ersten Woche, kam uns eine Mail, da hätte man nur irgendwas bestätigen müssen. Ich habe sie dann gebeten, da war ich tatsächlich gerade unterwegs in so einer Pause, dass sie bitte doch da die Bestätigungs-E-Mail hinschreiben soll. Das war vielleicht vom Handy ein bisschen zu knapp formuliert, diese E-Mail. Und dann kam so eine leicht pikierte Antwort zurück und dann konnte ich auch sagen so, sorry, 9 Days Conference, totally crazy. Ja, das war dann die Ausrede.
Schön, dass wir jetzt auch so abebben, ne? Was jetzt so? Man ist wirklich so in dieser Leere, die es jetzt irgendwie mit neuen Inhalten zu füllen gilt.
Vielleicht kann man ja auch nochmal gucken, was wir so am Anfang, ne? Haben wir ja darüber gesprochen, was man so erwartet und so. Also ich muss sagen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so überlege, was sind so die großen Überraschungen? Ich finde schon, dass es halt irgendwie gut, insgesamt muss man nochmal sagen, gut funktioniert hat. Ne? Ich meine, es war immer noch irgendwie, selbst jetzt am letzten Tag waren Panels noch irgendwie voll besucht, relativ, ne? Also oder zumindest gut besucht. Und irgendwie so dieser, wie gesagt, ich finde so diesen Flow oder diese Atmosphäre von einem Kongress, die hat sich irgendwie schon eingestellt. Aber eben nur, wenn man sich so vollkommen da rein, also wenn man sich halt wirklich das, ne, so wie wir gesagt haben, man steht halt früh auf, Man kocht noch irgendwie eine Tasse Kaffee und dann geht man da irgendwo rein und zieht das halt irgendwie auch durch. Dann hat sich das schon, finde ich, schon eingestellt. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht mir irgendwie richtig auf den Keks. Ich glaube, auf den Keks würde mir ein real 9-Tage-Kongress auch gehen. Ne? Ich glaube, da würden die Leute nach 9 Tagen auch versuchen zu fliehen. Also das ist gar, da finde ich, ist gar kein so großer Unterschied zwischen diesem digitalen und diesem Offline, was ja sozusagen von vielen immer so als Grenze aufgemacht wird und die ich wahrscheinlich am Anfang auch noch stärker aufgemacht hätte als jetzt im Nachhinein. Das finde ich schon krass.
Also, was ja im Raum steht, es wurde dann in der After-Hour der Abschlusssitzung noch ein bisschen diskutiert, ob denn nicht vielleicht auch dieses digitale Kongressformat, also ist es denn jetzt wirklich weiterhin nötig, dass wir um die Welt fliegen, dass wir nach Yokohama fliegen, um da einen 15-minütigen Vortrag zu halten und so weiter? Und ob es da nicht andere Formen gäbe, dass man das sozusagen auch ablösen kann? Jetzt kann man sagen, im Rahmen des Vorträgehaltens vielleicht, aber das, was natürlich wichtig ist, ist das Socializen. Und jetzt wäre halt die Frage, kann man eigentlich so Kongresse auch überdenken und so weiter? Und eine Überlegung, die ich hatte, und da kann ich vielleicht nochmal auf was anderes verweisen, aber ist, also hatte ich ja auch schon bei unserem Kongress, also es wurde jetzt bekannt gegeben, dass der nächste in Bielefeld ist, und eigentlich hatte ich mir ja gewünscht, dass wir zum Ausgleich nächstes Jahr, wenn Corona hoffentlich gebändigt ist, dass wir dann in Berlin noch so einen Partytag machen, ja, also da macht man halt einen Tag, das Socializen kondensiert auf einen Tag, da kann man sich dann irgendwie ein Programm überlegen, ja, es wird dann natürlich auch peinlich mit Animateuren und Hüpfburg und am Abend eine Party, aber naja, nein, also man kann sich da Projekte überlegen, und dass dieses ganze Vortragsding, das hat man dann erledigt, und dann kann man einfach das Socializen kondensiert machen. Wahrscheinlich wird das nicht funktionieren, weil dieses Socializen einfach nur am Rande von sachlichen Inhalten sozusagen entsteht. Aber trotzdem wäre das halt eine Überlegung. Und aber ich denke, in so einer Form könnte man schon drüber nachdenken, ob man so einen Kongress vielleicht doch eher sowas wie 3 Tage vor Ort macht oder 2 Tage und den Rest halt dann tatsächlich eher sozusagen vorbereitend, nachbereitend in Vortragsform. Und da muss ich an etwas denken, jetzt sorry, ich weiß, ihr sitzt im Stadtlichen, wollt was sagen, aber ich fahre ja ganz gern mal zum Chaos Computer Kongress, und also die Leute, die da richtig hingehen, ich meine, der ist ja mittlerweile riesengroß, da gehen 10.000, 13.000, 17.000, was weiß ich, Leute hin, gehen auch Leute zu den Vorträgen, aber die Vorträge werden alle richtig professionell aufgezeichnet, und die da richtig hingehen, die gehen da nicht zu den Vorträgen, die Vorträge schauen sich vielleicht im Nachhinein mal an und dann eigentlich auch das Best-of. Sondern man geht da hin und hängt im Hackspace ab und trifft sich mit seinen Freunden und trinkt eine Clubmate und braut selber eine Clubmate und baut einen riesen Roboter und was weiß ich, was man da halt so macht. Das ist das, was das Eigentliche ist. Und wenn man einen Kongress mal so von der Seite her denkt, also man wird die Vorträge brauchen, aber ob man die nicht digitalisieren kann und dafür den Rest stärker fokussieren kann.
Das ist hübsch, das ist schön, das ist witzig. Ich fand den Kongress schon gut. Also ich bin auch positiver überrascht, als ich das vorher dachte. Aber wenn ich überlege, dass das zum Beispiel mein erster Kongress gewesen wäre und ich die Leute noch nicht kenne, die ich da teilweise getroffen habe, dann wäre es auf jeden Fall für mich sehr viel schwieriger gewesen, zu irgendjemandem irgendwelchen Kontakt zu haben. Und dann hätte ich eine Frage an euch. Habt ihr jetzt jemand Neues zum Beispiel kennengelernt? Also gibt es irgendjemand, mit dem ihr in direkten persönlichen Kontakt gekommen seid durch dieses Kongressformat? Und das ist etwas, was mir zum Beispiel fehlt. Also ich hab auf der einen einzigen Präsenzveranstaltung, die wir ja hatten, den Donnerstag letzte Woche über die Zeitdiagnosen, da habe ich eine neue Person kennengelernt, vielleicht 2, 3, aber sonst nicht. Sonst war es so, man stolpert höchstens über die man schon kennt. Und was ich hatte, ist so, schön, dass er digital stattgefunden hat, anstatt gar nicht stattzufinden. Also ich bin froh, dass wir diese Regelmäßigkeit hatten und uns wieder begegnet sind und uns über Inhalte ausgetauscht haben. Aber wenn es darum geht, weitere Kreise zu erschließen, neue Kontakte herzustellen, dann muss ich sagen, das ist bei mir nicht passiert. Und das finde ich schade. Und tatsächlich, also ich werde unsere Präsenz vermissen. Und was du meintest, René, von wegen, dass man jetzt, wo man überall hinfliegen müsste, wir reden ja gerade schon noch von einem DGS-Kongress. Und da sind wir schon in Deutschland unterwegs. Und da können wir ja brav auch mit dem Zug hinfahren. So. Also da müsste man gar nicht mit der Umweltkeule kommen müssen, zum Beispiel.
Also ich glaube, dass es wie bei vielen anderen Sachen ist, dass es die Idee ist, wie tut man das dann wieder einholen? Ne? Also man kann ja schon Leute anschreiben über den Privatding und sagen, hey, cooler Vortrag, oder man kann Leuten eine Mail schicken. Und ich glaube, darüber geht es dann schon auch neue Kontakte. Also die müssen ja nicht gleich so, klar, das funktioniert jetzt nicht, dass man irgendwie zusammen beim Buffet zeitgleich nach den Sardellen greift und dann denkt, oh, sie mögen auch Sardellen, super. Das passiert dann halt auf einer sachlichen Ebene. Aber ich glaube, das hat bei mir, glaube ich, schon oder bei Leuten, die ich kenne, funktioniert, dass sie dann im Nachhinein quasi eine Mail oder so bekommen haben, wo einer gesagt hat, hey, fand den Vortrag spannend oder sie haben davon erzählt, schicken Sie da mal was. Also das Komische ist, dass es immer so hinzugefügt werden muss über andere Kommunikationswege oder Apps oder, ne, also sei es Twitter, sei es sonst irgendwas. Ich glaube, da werden schon auch ein paar neue Kontakte hier und da entstanden sein.
Ich glaube, man darf das auch nicht so ganz, weiß ich nicht, idealisieren, wie das halt vielleicht vorher gewesen ist, also in der Zeit, als wir uns noch getroffen haben, weil da ist es natürlich irgendwie auch so, du sagst halt bei einem Vortrag irgendwie, das war ein schöner Vortrag, dann trifft man sich vielleicht noch kurz darauf und dass sich das aber dann verfestigt in irgendeiner Form, setzt ja dann doch voraus, dass du nochmal den nächsten Schritt halt irgendwie machst, eine E-Mail schreibst oder nochmal telefonierst und das ist, ich finde, vom Prinzip her auch nicht anders. Also jetzt tatsächlich über den Chat jemanden anzuschreiben und irgendjemandem zu sagen, dass der Vortrag gelungen gewesen ist und dass man sich dafür oder für das Thema interessiert. Ich finde einfach, dass die Kontaktanbahnung jetzt einfach nochmal eine ganz andere ist. Und selbst wenn du halt irgendwie im Vortrag keine Frage gestellt hast, kannst du jetzt aber nochmal über den Chat auf eine ganz andere Art und Weise zu den Leuten halt irgendwie durchdringen und mit denen halt irgendwie kommunizieren. Das fand ich eigentlich tatsächlich ganz gelungen. Ich möchte nur noch kurz eine Sache noch sagen. Ich fand diese Idee von René mit dieser Festivität ganz schön. Ich denke mal auch, das könnte ein ziemlich cooler Superspreading-Event werden. Und würde auf jeden Fall auch und würde den Titel unseres Podcasts auf jeden Fall ad absurdum führen. Das vielleicht nur an der Stelle. Und das andere, was ich noch loswerden wollte, wir machen das so mit Reihenfolge jetzt. Also jeder kriegt seinen Slot und sagt dann was. Das für den Zuhörer bestimmt total lustig. Was ich noch sagen wollte zu dieser ganzen Geschichte mit diesen 9 Tagen, ich habe da auch länger drüber nachgedacht, aber dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht war das auch sozusagen als eine Art von Initiation einfach genau richtig, jetzt so 9 Tage DGS-Kongress zu haben, um sich jetzt gewissermaßen so eine Art von Erfahrungsschatz irgendwie anzutrainieren und zu wissen, wie das Ding halt irgendwie auch funktioniert und dadurch halt irgendwie auch unter diesen Gegebenheiten mit den Dingen, mit den Medien, mit den Leuten halt irgendwie ein bisschen souveräner jetzt umzugehen, als das gleich vorher noch der Fall war. Also zumindest fühle ich mich jetzt, also ich habe so in den letzten Tagen so eine seltsame Selbstverständlichkeit entwickelt, damit irgendwie umzugehen. Was vielleicht aber auch daran liegen kann, dass ich oft genug auch einfach die Kamera ausgeschaltet habe.
Ich weiß nicht, also ich persönlich, mir wäre das gar nicht so lieb, wenn wir da so rauskommen und sagen, so, das ist es jetzt. Also ich finde auf jeden Fall, es war nicht so schlimm wie erwartet. Wir haben auch ja in der ersten Folge schon irgendwie darüber reflektiert, inwiefern sich neue Chancen eröffnen. Natürlich gibt es neue Integrations-, Inklusionsmöglichkeiten. Aber ich hätte wirklich, also wenn es darum geht, wie ich mir unsere DGS-Zukunft vorstelle, habe ich auf jeden Fall Schiss, dass Co-Präsenz ins Hintertreffen gerät. So. Und ich jetzt zum Beispiel, ich konnte auf diesem DGS-Kongress nicht auftreten, ist mir nicht gelungen oder ich habe mich nicht genug reingehängt, was auch immer. Und wenn du zum Beispiel als Beobachterin, also Besucherin oder Zaungaststärker in einen Kongress involviert bist, dann glaube ich, dass es schon schwieriger ist, eine bessere Form von Verbundenheit oder sowas zu erleben mit dieser digitalen Version. Also die Frage ist so, wenn ich als aktive Vortragende da auftauche und Leute dann aus Interesse dann meinem Zeug lauschen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese Kontakte entstehen. Aber wenn es darum geht, dieses wissenschaftliche, gesellschaftliche, soziologische Netzwerk innerhalb von Deutschland zu stärken, zu integrieren. Also wir haben über Studierendeninteressen gesprochen und die Vernetzung von Studierenden zum Beispiel. Aber auch dieses, was hatten wir gerade eben, so dieses zwecklose Plaudern oder sowas. Dadurch, dass diese Sachen so, also das hatte René auch mal gesagt, ne? Also diese Effizienz, diese genau gerahmte Geschichte, jetzt geht's los, wir halten einen Vortrag, die Zoom-Session beginnt, die Zoom-Session ist vorbei, findet genau diese ganze Sozialisation drumherum. Was heißt das eigentlich, auf dem Kongress einen Vortrag zu halten? Was bedeutet Soziologie zu studieren für jemanden aus Bochum? Was ist es, wie ist die Realität von wissenschaftlichen Mitarbeitenden in Bamberg? Keine Ahnung, jetzt sage ich die ganzen DGS-Orte wieder auf. Und da aus dieser Perspektive, wenn es um diese Lebenswelten geht, so, dann glaube ich nicht, dass das reicht, wenn wir digital bleiben. Und ich hätte Schiss, dass diese Chancen, die sich jetzt hier auftun, wenn man die überhöht, dass wir wir brauchen, also ich will, ich brauche, ich möchte, dass wir auf jeden Fall eine Zukunft gestalten, in der diese Formate auftauchen. Deswegen, ich finde Renés Vorschlag ganz, ganz sauerhaft und süß. Könnte man echt überlegen, ob man, wie man die Effizienz so ins, vielleicht ins Digitale packen kann, aber wo holen wir uns die Wärme, das Leben und die Vergesellschaftung her, die, ja, die ich nicht missen will.
Beziehungsweise hast du ja auch ein bisschen diesen Punkt angesprochen, ne? Verschärft das quasi Ungleichheiten, wenn es ins Digitale geht. Also im Sinne von Leute, die schon Leute kennen, ne, können da eher connecten. Leute, die niemanden kennen, kennen es vielleicht schlechter. Leute, die vortragen, werden vielleicht eher gesehen als Leute, die nur zugucken. Das kann schon sein. So. Also ich glaube, es könnte halt einfach hinzukommen. Ne? Also man muss ja nicht, ich finde schon auch gut, wenn der DGS-Kongress, also ich finde ja, das wurde ja auch so ein bisschen diskutiert hinsichtlich der Sichtbarkeit. Ne? Also die Presse missachtet ja den DGS-Kongress. Das gehört irgendwie schon dazu, während sowas wie Historikertag oder wie das heißt, das wird dann immer abgefeiert, weil irgend so ein Geschichtler wieder rausgefunden hat, dass Hitler irgendwie böse war. Es wird zumindest mehr stärker besprochen. Ne? Das ist ja, sag ich mal, so ein traditionelles Ding. Und auch in dem Zuge finde ich immer schon so eine Art Sichtbarmachung dessen. Also das finde ich schon noch dieses, dass man mal so diese 2000 Leute auf dem Haufen sieht. Das hatte man ja jetzt hier auch nicht. Das hat schon noch mal irgendwie so eine Selbstvergewisserung vielleicht, ne? So eine leibliche, die man da irgendwie auch hat. Und das geht dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen flöten, ne? Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum es gab ja, glaube ich, nur einen einzigen Zeitungsartikel und der war zu dieser Live-Veranstaltung. Aber zum DGS-Kongress an sich, wo ja auch immer wieder gesagt wurde, hey, ist das nicht toll, dass wir den digital machen? Es scheint der Presse nicht so wichtig zu sein, weil es ja auch sich von einem normalen, sage ich mal, Zoom-Call jetzt auch nicht unterscheidet. Es sind nur ganz viele Zoom-Calls auf einmal. Das macht es jetzt vielleicht auch noch nicht so berichtenswert, ne, in deren Augen. Aber, ja.
Was ich ja noch fand, also dazu noch ergänzend, das ist mir nochmal aufgegangen, so in den letzten Tagen, mir fehlt dieser Prozess des gemeinsamen Erleidens und Erlebens und Alterns im Sinne von, dieses Ding, dass man den ganzen Tag zusammen in einem Kongress-Dingsbums sitzt und in den ganzen Sessions, wie doll erschöpft man ist, wie fertig man mit den Nerven ist, dass man Hunger hat, dass man nicht weiß, wo man sein Essen kriegt, geht man jetzt früh nach Hause, wie doll verkatert ist man jetzt eigentlich vor dem nächsten Tag und so weiter. Dieses mit jemand anders zusammen, das hatten wir jetzt, wir haben das ein bisschen gemacht und so und das ist übrigens das Schöne und das, was Positives übrigens zum digitalen Kongress, unser Projekt hätte es nicht gegeben, wenn das jetzt digital stattgefunden hätte. Aber dieses Ding, dass ich mit Leuten zusammen ermüde über eine Woche hinweg, das fand ich so ein bisschen, dass das durch diese Zoom-Realitäten so ausgelagert wird, dass jeder so sein körperliches Leid bitte mit sich selbst erträgt und dann muss man sich irgendwie konzentriert schick treffen. Das war auch noch was, wo ich merke, das habe ich sonst mit anderen Leuten, also ich habe zum Beispiel Profen immer sehr alte Männer und Frauen dafür, also fand ich sehr beeindruckend, dass sie den ganzen Tag so durchhalten, während ich oft denke so, ich will ins Bett um 5 Uhr abends oder sowas. Sowas fehlte mir zum Beispiel auch.
Ich würde nur in dem Fall beipflichten auch, weil ich finde, das ist immer ganz gut auch für diese Dekonstruktion von Förderbühnen und Hinterbühnen-Talk und so weiter. Also du kommst halt aus so einer Session halt raus, bist total fertig und am Ende. Und dann ist es auch mal so ein bisschen vorbei mit der Selbstinszenierung, ja, und dann kann man sich gewissermaßen natürlich irgendwie auch in diesem Zustand von totalem Wissenschaftsdelirium begegnen und dann entstehen tatsächlich oftmals ganz schöne Gespräche irgendwie daraus, das stimmt, und es ist durch diesen abrupten Cut, der zumeist irgendwie nach den Sitzungen dann vollzogen wurde, irgendwie auch ein bisschen hart. Ich hatte das gestern tatsächlich mal in einer Sitzung zumindest gehabt, dass man einfach noch ein bisschen drin geblieben ist, was natürlich dann irgendwie auch zu Lasten der Pause dann halt geht, die vielleicht dann nur eine halbe Stunde lang war oder so, aber dass man nochmal so in diesen angenehmen Talk reinkam. Und ich rede uns hier nicht von Smalltalk, also das ist mir dann doch auch nochmal aufgefallen, es gibt, auf manchen Konferenzen hat man schon auch, eigentlich muss man wahrscheinlich sagen, auf jeder Konferenz kommt man immer in Situationen rein, wo man auf einmal Smalltalk führen muss. Was ja an sich jetzt nicht das Ding ist. Aber manchmal gibt es Leute, mit denen macht Smalltalk überhaupt keine Freude. Dann aus solchen und dann so aus Gesprächskonzentrationen rauszukommen, ohne also selbst das Gesicht zu verlieren, aber auch die Möglichkeit, den anderen zu geben, das Gesicht zu wahren, ist jetzt irgendwie im Chat einfacher. Also man schreibt 2, 3 Sätze und man sagt nicht einmal Tschüss oder so, sondern das war es dann irgendwie. Kennen wir ja von WhatsApp, kennen wir von allen anderen Messenger-Systemen irgendwie auch. Aber das fand ich tatsächlich auch durchaus positiv.
Also was mir noch aufgefallen ist, also der Smalltalk und die Gespräche sind eine Sache. Theresa hat ja schon das, dass man danach noch so viel trinkt oder so. Also ich habe ja ein Defizit noch. Eine Sache, die mir leider...
Ich stehe dazu übrigens. Ich habe es beschlossen. Ich stehe dazu. Es hilft nicht, es zu leugnen.
Naja, mal schauen, ob es karriereförderlich ist. Aber also eine Sache, die...
Oh.
Ba-ba-ba.
Also, ist das der Teil, den wir rausschneiden müssen? Oder ist das...
eine Sache, die...
Ja, wir reden nochmal über Amsterdam, René, ne? Und geschwollene Augen daher.
Ich habe Allergie. eine Sache, die... Im September. Eine Sache, die mir auch... Die ein Manko ist, ich hatte ja im Vorhinein angekündigt, ich hätte gern ein Jeopardy organisiert, ein Soziologie-Jeopardy. Und irgendwie ist das dann aufgrund des Zeitmangels gescheitert. Aber ich glaube, das wäre was noch gut gewesen wäre. Es ist halt ein bisschen schwierig, die Leute, die dann hinkommen und denken so, oh, dafür, sowas mache ich nicht, ich spiele keine Spiele, ich bin hier auf einem ernsthaften Kongress und so. Ich glaube, dass ein paar Leute schon mitgemacht hätten. Und das, also ich hatte das ja eigentlich von Live-Kongress mir gedacht, also auch von den Hackern geklaut, gebe ich zu. Da war ich jetzt vorher schon mal, vielleicht spukt das gerade in meinem Kopf rum. Aber die machen das halt einfach sehr gut. Und also solche Events, also was mir da aufgefallen ist, weil die Frage war, ob ich jemanden kennengelernt hätte. Und also ich habe eigentlich auch, also die Frage ist natürlich, welche Leute lernt man kennen. Man sieht Vorträge von Leuten, die man nicht kennt. Und sieht, okay, Person aus Stadt XY hat auch zu dem Thema, das mit meinem Verwandt ist, geforscht. Oder hat mir vielleicht sogar das Thema weggeschnappt oder wie auch immer. Also was gibt es ja, dann kann man da positiv oder auch pikiert darauf reagieren, aber dann weiß man zumindest, dass die Leute da sind, aber so dieses Leute nicht nur über Inhalte, also ein ganz kleines Fitzelbitzchen gab es davon, weil es gab, und da bin ich wieder beim Homo Ludens, es gab über die Discord-Gruppe gab es dann so eine Spielrunde, die sich organisiert hat. Ich war dann gestern einmal dabei, das ist so ein kleines Spiel, Among Us heißt es, das ist so... Ja, irgendwie so eine Mischung aus Werwolf und man läuft halt über so eine kleine Raumstation und einer ist der Verräter und alle müssen was reparieren und der eine sabotiert halt und so und man muss dann abstimmen, wer es ist. Ganz einfaches Spiel. Aber da ist man dann, weil man halt auch daneben so ein bisschen spricht und so, ist man mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und das, es gibt ja auch bei so anderen Konferenzen so virtuelle Räume, in denen man rumläuft oder so. Ich glaube, dass die virtuellen Räume, wenn es da nichts zu tun gibt, dann macht man das auch nicht. Aber wenn es halt irgendwie eine kleine Beschäftigung gibt, also vielleicht könnte man so ein Spiel auch noch umprogrammieren, dass es dann sozusagen auch noch soziologisch was zu gewinnen gibt. Ja, dass man dann, keine Ahnung, sowas wäre doch nie. Man müsste Among Us als Kongressspiel umbauen und irgendjemand ist der Verräter. Irgendjemand ist der Systemtheoretiker. Den muss man identifizieren.
Ob das jetzt karriereförderlich ist, ist nun wiederum eine andere Frage. Willst du noch irgendwelche Theorieschulen mal
kollektiv? Ja, es gibt auch noch andere Theorieschulen. Es gibt auch noch es gibt auch noch symbolischen Reduktionismus und Rational Choice und Praxistheorie. Und wir machen natürlich alles besser als die.
Die Antennen, ich vergesse.
Oh, die Antennen natürlich noch.
Schön. Wisst ihr, was uns total fehlt? Und ich will doch... Leute, normalerweise sehen wir die SoziologInnen sonst tanzen. Hey, das ist so wichtig. Ich finde sowas. Ich will die Menschen, also das ist doch, also ich bekomme wieder mit so mit einer romantisierenden Keule Punkte Soziologie. Aber wir machen Alltag, wir machen Leben, wir machen Menschen, also die gucken wir uns an, so auf jeden würde ich mitdenken. Und ich will diese Menschen dann halt auch tanzen sehen zum Beispiel. Und
aber da ist schon so viel Respekt in mir zusammengebrochen, ja. Also wenn man hier so, also ich meine, keine Ahnung, ich bin ja immer in die Soziologie reingegangen mit der Einstellung, dass Soziologinnen und Soziologen Geschmack haben, ja. Also da kann man jetzt coole Bands zitieren, der eine oder andere wird es vielleicht merken, ja, aber nein, also dann kann man sagen so, oh, die hören jetzt hier irgendwelchen Post-Punk oder irgendwelchen Frickelkram oder vielleicht noch Klassik, das ist auch noch okay oder was auch immer, ja. Und dann gehst du auf so eine ISA-Konferenz und dann sind da irgendwie die Vorsitzenden der International Sociological Association frisch gewählt und was weiß ich was und hotten dazu Shakira in irgendeinem Keller ab und essen dazu irgendwie fett, billig gereichte Fertigpizza. Also auf ISA-Konferenzen schon erlebt. Da brechen auch Respektspersonen irgendwie so ein bisschen vor einem zusammen. Und es sind halt nicht alle, es haben halt nicht alle einen guten Musikgeschmack und ich weiß auch nicht, ob man die alle wirklich tanzen sehen will. Also vom Tanzen halt, da habe ich gar nichts dagegen. No body shaming. Aber es geht um den Geschmack. Ja? Bisschen Distinktion muss doch da auch möglich sein.
Fassen wir das jetzt eigentlich wieder in die Rubrik René's Rant?
Ja, ich glaube, das können
so?
Wir durchaus
also,
machen.
Wir das,
also ich möchte nicht...
Es ist wichtig, ich glaube, es ist wichtig, diese Klammer zu haben.
Ja,
Für den weiteren Karriereweg.
Vielleicht macht jemand ja so einen kleinen Jingle noch irgendwann für spätere Podcast-Folgen irgendwann mal.
Mhm. Aber wollt ihr jetzt mal ohne Quatsch, wollt ihr den digitalen Kongress? Wollt ihr das für die Zukunft? Möchtet ihr in 2 Jahren den digitalen Kongress? Diesmal in Bielefeld, bloß digital halt.
Nee, ich will Bielefeld schon sehen, also finde ich schon ganz okay.
Bielefeld sieht.
Gerade die kleineren, nee, das ist ja sehr ausgelutscht so. Das ist schon, es ist da und es ist okay und ich will gern dahin. Aber ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass man manchmal so für bestimmte Sessions, Workshops oder kleine Tagungsprogramme schon durchaus so laufen können. So.
Also, zum Beispiel?
Ja, kleinere Sektionstagungen oder sonst was. Das kann man dann schon so machen. Oder klar, ich sag mal, dieses Internationale, wobei ich halt auch immer finde, für mich sind die internationalen Sachen immer auch ein bisschen, ich meine, das ist ein bisschen Urlaub, den man sich vielleicht auch gönnt, ne? Das habe ich auch zu spät gelernt. Ich glaube, eine meiner ersten waren, das waren so amerikanische Organisationssoziologen, die jedes Jahr auf irgendeine Insel in Griechenland gehen, um da, also ich glaube, die Tagung ist eher so, ne, der Trigger dafür, dass sie halt alle da sind. Das habe ich nicht kapiert. Ich habe auf dieser Tagung wirklich 4 Tage lang in diesem Hotel gesessen und mir das Zeug angehört und war am letzten Tag 5 Minuten irgendwie am Strand. Und das war einfach, da habe ich irgendwann auch gedacht, ein bisschen dumm war ich, glaube ich, schon. So. Das war auch noch, da hatte Griechenland noch diese Probleme, da ist nachts der Strom im Hotel ausgefallen. Das war ein schöner vergemeinschaftender Moment, weil sozusagen wie so kleine verwirrte Hamster oder so haben wir uns da in dieser Lobby zusammengefunden. Weil einfach keiner so richtig wusste, ne, so was jetzt
los ist. Da muss man jetzt übrigens noch.
Und es war auch so ein typisches.
Ich möchte noch mal kurz, also eigentlich müssen wir noch irgendwann mal über das große Partyende in Bamberg noch mal reden. Das muss eigentlich noch mal in den Podcast. Aber da sind auch alle verwirrt durch Bamberg, wie die Zombies gelaufen, haben noch nach Alkohol gesucht. War das ein bisschen so?
Okay. Nee, es war, also da Alkohol gar nicht so sehr im Rennen war. Was ich eher spannend fand, war das so ein bisschen so eine Art, wie so eine Art Tagungshierarchie, weil das war halt so ein Hotel, da weiß man, in den 70ern hat sich dort die Wirtschaftselite auf Korfu getroffen, ne, so direkt in der Nähe vom Flughafen, eigener Strand, alles cool. Und dann wird's halt so abgerockt, ne, nach den Wirtschaftlern kommen vielleicht irgendwelche Versicherungsmakler und sonst wer und die Industrie. Und irgendwann, wenn's richtig abgefuckt ist und schon so halb wie auseinanderfallend aussieht, dann dürfen die Soziologen ihren Kongress da drin abhalten. Und nach uns vermutlich nur noch, weiß ich nicht, was so drunter kommt, die Pädagogen.
HeilpraktikerInnen.
Ja, wahrscheinlich zeitgleich.
Wir haben wahrscheinlich sogar Geld im Gegensatz zu uns.
Das ist wahrscheinlich gar nicht trennscharf, ja.
Aber ich glaube, man könnte tatsächlich generell, ohne das jetzt hier anzuteasern natürlich, ne, also sollten wir diesen Podcast fortsetzen, dann könnte man mal auch so ein kleines Manual einsprechen, wie man sich so auf, was man sich so von internationalen Tagungen versprechen kann, was man tun sollte und was man nicht tun sollte.
Ich glaube, da gab es einen Haufen
voller Geschichten.
Jemand hat kommentiert zu unserem Podcast auf Twitter, dass es da ein gutes Manual von Revan Collins gibt, die das offenbar so, dass die Do's und Don'ts. Ich habe es leider noch nicht durchlesen können, aber das können wir dann mal besprechen.
Das kann man auf jeden Fall noch feiner besprechen, glaube ich.
Noch mehr, aber, mehr besprechen.
Was ich, mehr, noch tiefer. Aber was ich noch sagen wollte zu der Geschichte nächstes Jahr, oder in 2 Jahren Bielefeld-Kongress, also zum einen, ich habe 10 Jahre in Bielefeld gelebt, 5,5 Jahre dort studiert, also die Stadt, ich glaube, da müssen wir gibt es keine Zweifel, dass sie existent ist. Und man kann vor allem da ziemlich gut leben und schön studieren und auch eine Menge Spaß haben. Allein aus dem Grund würde ich mich tierisch freuen, wenn in 2 Jahren der Kongress auch vor Ort stattfinden würde. Nicht nur, weil es eine Homecoming ist, sondern weil es sich tatsächlich auch lohnt. Inklusive des Teutoburger Waldes. Was jetzt diese Formate jetzt irgendwie anbelangt, also ich glaube auch, dass es... ich glaube, so unfruchtbar ist das nicht. Man kann sich schon überlegen, ob man jetzt irgendwie, wenn man jetzt Leute aus den Staaten irgendwie als Keynote-Speaker einladen muss oder sowas in der Art, ob man die vielleicht sogar tatsächlich irgendwie virtuell sprechen lässt. Man sitzt also quasi in einer großen Aula oder sonst wo und in einem Hörsaal. Aula, mein Gott, wie in der Schule. Und kann halt den Leuten darüber irgendwie zuhören, falls es vielleicht auch zu beschwerlich ist, anzureisen oder sonst irgendwas in der Art. Aber ich glaube, ich würde das jetzt nicht verteufeln wollen, irgendwie hybride Formate mit einzuführen. Einfach auch um Leuten jetzt beispielsweise auch tatsächlich vielleicht sogar Eltern, also jungen Eltern, oder das heißt jungen Eltern, Eltern im Allgemeinen, die halt Kinder zu Hause haben, die es vielleicht nicht schaffen, auf so einen Kongress zu kommen, die Möglichkeit zu geben, daran teilhaben zu können.
Es gibt auch andere Eltern, alte Eltern.
Alte Eltern,
kleine Eltern.
Liebe Grüße.
Ja, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist so, man sieht auch Universitäten einfach und Campusse. Was ist der Plural von Campus?
Scampi.
Scampi? jetzt auch vegetarisch. Nee, aber das zum Beispiel, Bielefeld muss man ja mal gesehen haben und da langlaufen. Und dann das denken, oh, hier ist auch, ja, schon jemand anderes langgelaufen. Und dann sieht man dieses abgespacede UFO, das da gelandet ist und denkt so, ja, ja, genau. Nee, das würde ich auch. Also du, dann so Umwelt. Und also ich bin ja eine Berlinerin. Und für Berlinerinnen zum Beispiel ist so die deutsche Geografie auch so eine Sache. Und so DGS-Kongress ist was, so lern mal Deutschland kennen und andere Bundesländer und andere Städte. Sehr wichtig. Gehört auch zur Bildung dazu. Bitte lasst uns nach Bielefeld fahren. Was ich übrigens witzig finde, wenn man so Keynote-Speaker so digital nur einschaltet, das hat so ein bisschen was, als ob man die Leute so auf den Pranger stellt. Das ist ziemlich witzig. Es wäre ziemlich lustig, wenn so 500 Leute Public Viewing-mäßig gemeinsam Keynote-Speaker so auf der Kinoleinwand beobachtet. Dann wird die Person ausgeschaltet und dann reden die Leute untereinander nochmal drüber, wie es gelaufen ist. Das finde ich eine sehr schöne Asymmetrie, die man da einbauen könnte. Könnte man überlegen, wo man das mal strategisch häufiger verwendet, dass man die Leute systematisch nicht einlädt, sondern nur einblendet, danach sie ausschaltet, tschüss, und dann redet man seinen eigenen Teil dazu.
Ja, vielleicht nur direkt darauf geantwortet. Also ja, irgendwie ist es auch ein bisschen schräg, das ist mir auch klar. Aber tatsächlich gibt es da durchaus vielfach die Debatten darüber halt irgendwie, wie ökologisch nachhaltig das ist, halt irgendwie auch Leute vielleicht für einen Vortrag irgendwie einfliegen zu lassen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn dann die großen Honorationen kommen, also die wenigsten kommen direkt in Kontakt mit denen. Das sind dann vielleicht irgendwie die Organisatoren von irgendwelchen Veranstaltungen oder so, aber weitestgehend entziehen die sich dann einem auch so ein bisschen. Also für solche Zwecke kann ich mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, aber ich will es jetzt auch nicht zu ernst werden lassen, jetzt hier so zum Ausklang der Tagung.
Von da ist es ja nicht mehr weit, dass man sozusagen so Virtual Reality, so alte Soziologen quasi auf eine Bühne projiziert.
Oh, so als Hologramm.
Computeranimierte, ja.
Das ist wie Futurama vielleicht irgendwie auch, so dass man einfach diese Talking Heads
die diesen Köpfe.
Ja.
Aber das kann man sich so nicht mehr tanzen sehen. Ich will den tanzenden Weber.
Ich glaube, da kann man doch schon dran arbeiten. Es gibt doch diese deutsche Firma, die diese Hologramme gebastelt hat, hier auch von Prince und sonst wem, die dann irgendwie so da noch rumzappeln. Und die tanzen die ganze Zeit. Vielleicht kann man da nur ein anderes Gesicht draufsetzen. Das ist. Oder Richtung Deepfake, dann kann man das. Da sind den Möglichkeiten Türen und Tor geöffnet.
Man darf das gar nicht unterschätzen, was wir da machen können künftig.
Aber das fällt mir übrigens noch ein zu dem, was ich. Ich war ja in dieser Digital Traces Session, da waren irgendwie so 15 Leute, die sich auch sehr abgespaceden Kram gegeben haben. Und ich glaube, das. Finde ich schon auch noch spannend, sich so mit diesen, also das ist mir auf diesem Kongress auch klar geworden, irgendwie so diese Beschäftigung mit den technischen Möglichkeiten, ne, und dann vor allen Dingen für theoretische, aber auch methodische Zugänge, dass das schon, finde ich, ein heißes Thema ist. Also das hatte ich, vorher war ich da auch viel skeptischer und das hat mir, obwohl ich jetzt vielleicht das nicht in jeder Session verstanden habe, fand ich das schon auch nochmal spannend. Also diese Diskussion, ne, welche Kompetenzen, also nicht nur simple digitale Kompetenzen, wie René es natürlich gerne hat, dass alle irgendwie ein schönes Mikro haben, während sie irgendwie zoomen, aber eben auch sozusagen der Umgang mit diesen digitalen Medien ist, glaube ich, schon auch wichtig für die Sozialforschung. Also das auch ein bisschen zu professionalisieren, ne, und nicht irgendwie immer nur der 10. Vortrag, der sagt, und dann habe ich bei Google einfach mal eingegeben hier Corona. Und da habe ich die ersten 3 Bilder genommen und die habe ich dann ein bisschen kodiert. Das ist ja auch manchmal ein bisschen, also, ne, da haben wir am Anfang ja auch drüber geredet, sozusagen, wie ernst genommen werden muss die Soziologie, wie professionell muss sie wohl sein. Und deshalb finde ich der Kongress gut rübergebracht. Wobei dann in den Sessions, wo es um so Dinge ging, die natürlich dann irgendwie erstaunlich unterbesucht waren, ne? Und siehe dann. Weber-Forum ist dann irgendwie so das, was dann sozusagen sehr zentral gesetzt wird.
Ja, und also man muss es einfach auch nochmal zusammenfassen, da wo diese digitalen Kongress-Kommunikationsformate Integration schaffen, schließen sie andere wieder aus. Also es ist auch nicht, jeder hat auch nicht die entsprechende Technik, die entsprechende Leistung mitbringt, nicht jeder hat die entsprechend stabile Internetverbindung, bla bla bla, etc. Du sprichst die Kompetenzen an, das wäre jetzt auch wieder die Gegenseite, wenn wir dieses Digitale zu sehr romantisieren, dann enden wir genauso dusselig wie wenn man jetzt versucht, so romantisch analog zu bleiben.
Wobei ich immer sagen muss, Theresa, aber ja. Ich sage jetzt mal, die Hardware und das Internet. Also ich meine, wir reden jetzt nicht von einer gesamtgesellschaftlichen Integration, sondern wir reden von einem Fachverband für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Von denen wir mal hoffen, wir wissen Prekarität und so weiter, aber wir sollten mal hoffen, dass die alle irgendwie halbwegs eine Finanzierung haben. Dann sollte ein Internet...
Aber wir reden nicht bei Studierenden. Ui. Zum Beispiel. Und also das ist mir wirklich nicht lange her. Und also dieses ich bin eine Promoventin und so, jetzt mal Promotionsstudentin ja irgendwie. Und es ist auf jeden Fall, reden wir von anderen Welten. Und ich wohne in einer Einzimmerwohnung,
ja, aber
zum
also
Beispiel. Und da ist sowas ohne Tageslicht wohlgemerkt. Und so solche Sachen. Also ohne Quatsch, da muss man echt gucken, aus wessen Perspektive man da jeweils drauf guckt. Und es ist einfach nicht nur schick so, auf gar keinen Fall.
Ja, aber ich meine, also wir leben jetzt im Jahr 2020 und also dann, man muss jetzt auch nicht unbedingt aus seiner Wohnung, sondern dann geht man halt mal in ein Internetcafé und also vieles von den, also es geht, also Internetzugang sollte man vielleicht irgendwie hinkriegen. Da gibt es vielleicht einzelne Härtefälle, ja, aber und dann kann die DGS ja ein Fonds für die auflegen. Aber also es geht ja auch viel mehr um das Gewilltsein, sich auf bestimmte Dinge einzulassen. Auf das Gewilltsein, irgendwie nicht in dieses Mikrofon hineinzuschreien. Oder das Gewilltsein, zu sagen so, ich kümmere mich in den letzten, nicht 3 Minuten vor dem Vortrag erst drum, wie das technisch funktioniert. Ich weiß, wir machen hier alles auch nicht technisch ganz perfekt. Wir üben auch noch, aber, also, das ist ja so ein bisschen auf sich drauf einlassen, ja. Und, also, jede 16-Jährige kann heutzutage irgendwie einen Twitch-Stream aufsetzen und da professionell mit OBS sich irgendwelche funky Hintergründe machen und so weiter und so fort. Ich weiß, da gibt es eine Altersdifferenz und so weiter und so fort, aber das können auch Ältere und das ist einfach eine Frage des Wollens auch bis zu einem gewissen Grad. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsoziologisch argumentiert, aber das kann man jetzt nicht soziologisch einordnen, warum wollen das Leute nicht und so, aber naja, weil da halt auch kein Druck dahinter ist, weil es nicht gemacht werden musste.
Ja, es gibt so und solche, die gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. Und Herr D. hat vielleicht Schwierigkeiten, seine Kamera auszuschalten. Und es gibt auch Leute, die Technik-Nostalgie feiern. Das ist ja auch was für sich so. Und ich habe immer noch ein Stupid Phone und das aus purer Überzeugung. Und das wird sich immer wieder als schlauer rausstellen, so. Vor dem Hintergrund, was auch immer.
Wurde denn eigentlich die Frage geklärt, mit welchem Endgerät besagter Herr D. jetzt eigentlich drin war?
Das war ein Tablet? Ein Smartphone. Oder vielleicht ein Tablet. Das stimmt, die sind ja beliebt in der Altersgruppe.
Also ich dachte, es ist ja deutlich einfacher zu handhaben als ein Smartphone. Das war zumindest jetzt irgendwie so meine Deutung. Ich meine, das hätten wir vielleicht doch nochmal stärker in so einer Bildanalyse, vielleicht auch für die Videoanalyse mal bearbeiten können.
Aber die Frage ist, welche Methode?
Gegenstand.
Ist das kommentarische Methode? Oder machen wir das mit Bildhermeneutik? Also womit... Videografie war es ja nicht. Also Videografie.
Naja, die Frage ist das eigentlich... Das weiß ich nicht. War das schon kommunikatives Handeln? Also steckte da halt irgendeine Absicht dahinter, mit uns in Kontakt zu treten? Es gab phasenweise Momente, wo ich mir da nicht mehr ganz sicher war.
Mhm. Du meinst, man wollte gerne angesprochen werden? Machen Sie bitte Ihren Hintergrund aus. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu unangenehm, das zu sehen.
Helfen Sie mir über die digitale Autobahn, Datenautobahn.
Könntest du mir die Straße helfen, ja? Ist gut.
Also allein das war es tatsächlich auch schon wert, diesen DGS-Kongress zu haben, diesem Online-Format. Also ich meine, man kann das natürlich jetzt auch nochmal auf diese Professionalisierungsthematik runterbrechen oder sowas, aber auch zu sehen, dass sich halt viele daran noch abarbeiten, in welcher Form auch immer, und irgendwie nach geeigneten Formen suchen, diese Techniken halt einzusetzen, ermöglicht irgendwie auch bei, also es wird ja vielfach immer betont, dass das alles so effizient ist und dass die Informalität raus ist und so weiter, aber es gab immer so informelle Schlupflöcher, also man könnte es auch böse als Schlüsselloch bezeichnen oder so, die Einblicke, die man da bekommen hat, und das hat schon auch ein bisschen für Unterhaltung gesorgt. Also neben all der Ernsthaftigkeit.
Da kratzt der digitale Pullover so ein bisschen auf der Haut, ne? Also total.
Wenn man einen anhat.
Ja. Nein, ich meine, René ist es ja wie... René passt ja wie angegossen und anderen ist es halt ein bisschen unangenehmer so. Das ist halt auch eine schöne Beobachtung so. Und ich glaube, so nah, wie gesagt, so viele schöne Zimmereinblicke werden wir halt nicht mehr bekommen. Also von daher ist ja irgendwie, das ist ja dieses schöne Paradoxe, ne? Dass man einerseits dann doch wieder den Leuten irgendwie so nah war und dann doch wieder so fern. Das ist...
Das ist total krass tatsächlich. Ich hatte zwischendurch auch gedacht, wie vertraut mir manche Menschen geworden sind, obwohl ich mit denen auch in der ganzen Zeit nie ein Wort gewechselt habe. Aber es gab so einige Leute, die habe ich dann irgendwie durch Zufall halt irgendwie in mehreren Sessions dann immer wieder, oder bin ich denen begegnet, also was immer hier auch in diesem Rahmen Begegnung halt irgendwie meinen mag oder so oder bedeutet. Aber das hat auch nochmal so eine andere Nähe erzeugt zu diesem ganzen Kongress. Es ist eigenartig.
Wer weiß, vielleicht hat man sich da sozusagen in irgendwelche fiktive Spam-Bots verliebt oder so, weil man dachte, oh, er ist immer in denselben Sessions wie ich. Ah, super. Oh, da auch wieder so. Und dann, aber leider immer die kalte Schulter gezeigt und nicht geantwortet. Bloß weil der. Das ist gut. Nein, das kann ja passieren. Es gibt doch, kennt ihr das? Ist doch dieses, auf Twitter gab es doch auch dieses Horses E-Books, so ein Spam-Bot, wo dann jemand dachte, das sei quasi ein großer Lyriker. Aber eigentlich waren es nur so Zufallsausschnitte aus irgendwelchen Sachen. Aber das ist halt das Problem, ne? So hier mit Adorno, die Kunst ist tot, es gibt quasi nichts Neues mehr. So, da erscheint dann so der dadaistische Spambot-Kunst irgendwie dann doch wie hochkommunikatives Handeln.
Ich warte ja darauf, was will er mir sagen? Wenn die Konferenz, wenn das hier so weitergeht, dann werden sich irgendwann irgendwelche Fake-Avatare, vielleicht mit Deepfake oder mit so Accounts einloggen und die heißen dann irgendwie, keine Ahnung, International Journal of so und so und die sagen dann, ey, Paul, magst du dich bei uns veröffentlichen? Open Access? Wir sind ein High-Ranked Journal. Es kostet nur 4.000 Euro. Komm, Paul. Ja, oder ich meine, wir haben hier noch Geld für dich. Wir haben hier noch ein Projekt für dich, aber du musst uns erstmal Geld überweisen und dann kriegst du deine Stelle. Und so weiter und so fort. Also die Spambots, die werden hier auch noch Einzug halten.
Ich glaube, wir sind zu ökonomisch unbedeutend für die. Aber Peter Lang schreibt und Nico Kovac schon. Die schreiben ja auch immer tapfer an und wollen. So. Die suchen. Aber das ist, finde ich, manchmal ganz. Nein. Es ist schon eigenartig, wenn man quasi Spam per Post bekommt. Das finde ich immer wieder. Ich habe übrigens einmal in meinem Leben wirklich einfach ein echtes Spam-Post bekommen. Aus den Niederlanden, René, sozusagen. Aus deiner Heimat. Und zwar, das war wirklich sowas, bekommst du einen Brief, denkst, der kommt irgendwo aus den Niederlanden, was ist das, machst das auf. Und dann schrieb da so ein Doktor, also war zwar so eine Mail, aber es war mit so Neonmarker, also Computer-Neonmarker markiert. Und dann wollte er mir schreiben, dass er jetzt abends, er hat da seine Praxis zugemacht und jetzt sitzt er hier und will mir noch was Wichtiges schreiben. Und viele Männer kommen zu ihm und schau dir, komm. Es ist wirklich, ich habe den ja gelesen, den Brief. Ich kann den bis heute auswendig. Und
ja, was schrieb er denn nun?
Was schrieb er denn?
Nein, wenn man das ernst nimmt, ne? Da steht halt wirklich Dr. so und so, ne? Schreibt, hat seine Praxis zugemacht und dann am Abend setzt er sich hin, um mir diesen wichtigen Brief zu schreiben, dass Leute zu ihm kommen und die kriegen keinen hoch. Und dann und der hat da was. Nur für mich. Und dann stand dann sowas wie, dass Patienten ihm berichten von 3 Stunden lang baumharten Erektionen und das war mit so einem gelben Neonmarker hervorgehoben. Und ich dachte mir, warum schreiben die das? Ich meine, klar, die Frage ist auch, warum lese ich das? Aber warum? Und Achtung, noch ganz kurz, weil es kommt noch besser. Ein Jahr später bekomme ich einen zweiten Brief von einem anderen Doktor, der ihm sagt, dass sein guter Freund, nämlich dieser erste Doktor, der mir geschrieben hat, dass er den getroffen hat und er hätte was Wichtiges zu sagen. Ich hätte vielleicht antworten
können.
Die haben sich echt Mühe gegeben.
Du sollst deine Postadresse nicht auf irgendwelchen zwielichtigen Internetseiten hinterlassen.
Ich weiß nicht, warum ich das bekommen habe, aber ich fand, das Krasse war ja so dieses, wir kennen das alle als E-Mail, aber das als echten Brief zu bekommen, das ist einfach irritierend. Und so, ich meine, gut, jetzt ist die Frage, ob mich jetzt mehr Peter Langs E-Mail als quasi der komische...
Es gibt auch noch andere Verlage, die E-Mails schreiben. Will, ja, manche von uns haben in denen auch schon veröffentlicht.
Das stimmt, viele Verlage... Butrich.
Und man kann auch nicht nur E-Mail schreiben, man kann auch Postkarten, SMS schreiben oder Telefaxe verschicken.
Mit verschiedenen Herstellern und so. Nein, aber ich meine, das ist ja wirklich, ich meine, das ist nicht uninteressant, weil diese Roof Journals, ne, das war ja vor ungefähr einem Jahr, war das ja so eine Riesendebatte, ne? Da hatte ja sogar ein Rektor von irgendeiner Uni in irgendeinem Journal publiziert, was sich dann halt so als im Endeffekt Fake Journal herausgewiesen hat, ne? Weil man denkt, oh, das International Journal of Science, Science and Science oder so möchte gerne mein Zeug veröffentlichen und dann machen die das dann halt.
Ich muss das jetzt
gerade. Wobei ich fand es damals zum Beispiel auch sehr schwierig, dass das den Leuten.
Vielleicht, aber die sind durchaus auch noch ein richtiger Verlag. Da gibt's Grin.
Total. Ja. Nö, es ging jetzt nicht darum, ob der Verlag gut oder schlecht. Es ging darum, dass der Verlag einen Post schickt. Und
noch mal drunter. Ja, also da können wir mal eine gesonderte Folge machen, aber.
Ist okay. Hast du doch mal was veröffentlicht?
Es gibt ja da ein paar gute Bücher. Das
da gibt ganz, es auch ging gute nicht so, Bücher.
Ging weniger gegen den Verlag als... Irgendwo muss es ja rauskommen. Nein, aber ich meine, das fand ich damals, das war ja auch so ein Punkt, ne, mit den digitalen Kompetenzen. Ich fand auch, das wurde teilweise den Leuten so vorgeworfen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da manchmal es halt nicht so schnell sieht, ne, und denkt, hä, was ist das? Also klar, für mich ist immer der Marker, wenn ich da irgendwie so eine E-Mail, die kriegt man ja meistens auch, weil die Abstracts sind alle online, ne, und dann steht halt, Dear Sir or Madam, I've read that in the conference program, bla 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 bla.
So, und klar.
Ja. Dear friend.
Ja, ungefähr so. Das, ich weiß nicht, Aschi, das ist nicht korrekt.
Warte kurz, ich muss mal eben schauen. 5642.
Ich meine, du darfst im Zweifelsfall oder so. Ich habe keine Ahnung.
Das sehen die Leute ja nicht. Dass, aber nee, natürlich, man fühlt sich vielleicht am Anfang auch noch geschmeichelt, wenn man das erste Mal so eine E-Mail irgendwie bekommt und denkt so, krass, ich habe zwar noch nichts veröffentlicht, aber die wollen schon eine Publikation von mir haben, weil sie meinen Vortrag so geil fanden, obwohl sie den nie gesehen haben.
Ja, und es triggert natürlich auch, ne, so unter diesen Prekaritäts- und irgendwelchen komischen Kennzahlen-Wettbewerben, ne, dass man da wieder dann eben dann doch noch vielleicht schnell irgendwas publiziert kriegt, weil man das Vortragsmanuskript gerade rumliegen hat und das Gefühl hat, ah, so geht's ganz schnell raus oder sowas. Aber dafür gibt's ja Gott sei Dank.
Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, oder?
Also wir haben damit jetzt beschlossen, dass wir weitermachen, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt, das wäre jetzt der Punkt. Machen wir weiter, oder?
Ja, aber jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt zweimal die Woche, sondern sagen wir vielleicht so einmal im Monat oder sowas.
Ja, ich finde, das reicht euch irgendwie auch.
Ja. Ja, und wir müssen sammeln.
Ich muss Paul noch die ganzen Briefe schreiben, halt. Es dauert halt auch, ne?
Die Spams? Bist du Doktor? Dr. Singh sagt ihnen, was er sich so bei seinem Feierabend denkt über
die schreiben sich ja von selbst.
Stoppen wir jetzt die Aufnahme oder?
Liebe Leute, also das fiktive Publikum und wir als Publikum. Es wird weitergehen. Wir haben auf jeden Fall ein Thema für die nächste Folge, weil wir uns gerne über Ängste unterhalten wollen würden im Kontext wahrscheinlich von soziologischer Wissenschaft, was auch immer. Vielleicht fällt uns darüber mehr noch einiges ein, was auch immer. Es wird weitergehen für die Leute, die sich ein bisschen amüsiert haben. Die dürfen wissen, dass sie, wenn sie abonnieren, vielleicht nochmal auf was stoßen werden. Und dann gucken wir mal, was in Zukunft da kommt. Aber es wird was kommen.
Okay.
So, tschüss.
Tschüss.